Die Hälfte des Äthers, Radio Lora, und das neu mit den Radiofrauen, Radiafrauen, am Montag Sendungen aus Frauensicht auf gesellschaftliche Verhältnisse. Im Gesundheitsmagazin wird seit über 30 Jahren insbesondere im Bereich der Gesundheitsindustrie News und Informationen verbreitet und im Zusammenhang mit den 90er Jahren vor allem auch News aus den feministischen Gruppen, die zum Beispiel im Raum Zürich damals, also in den 90ern des letzten Jahrhunderts, mindestens über 30 Frauengruppen aktiv waren, zum Beispiel die Gewerkschafterinnen, die schon seit den 40er Jahren teilweise autonom die Arbeitsbedingungen und politische Forderungen gestellt haben, bis zu den Antigena-Frauen, den genethischen Frauen wie beispielsweise Floriane Köchlin und Lynn Margulies und viele weitere, die im Zusammenhang mit der neuesten Gentech-Forschung im Bereich der Pharmazie, im Bereich der Landwirtschaft und Ernährung gekämpft haben, um ein Moratorium, das heißt eine Denkpause für die gesamte Gesellschaft, dahingehend, dass wir die gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Technologie mitbedenken. Ebenfalls gibt es eine lange Geschichte der autonomen Feministinnen im Bereich der Ökologie, die sich vor allem mit Anti-Atomkraft auseinandergesetzt haben, der Niedrigstrahlung und den massiven Konsequenzen in diesem Bereich und vor allem auch denjenigen Feministinnen, die insbesondere auch im Raum Zürich versucht haben, Spiritualität und Politik auf einen Nenner zu bringen, respektive zu verbinden. Warum komme ich insbesondere auf diese Feministinnen heute im Gesundheitsmagazin zu sprechen? Wir werden am Ende des Monats einen Kongress haben, so wie es übrigens schon viele gegeben hat, im Volkshaus. Ein Kongress, der sich nennt Vision des Guten. Und wo campact.org eine sehr gut recherchierte Zusammenstellung gemacht hat über all die rechtsradikalen Personen und Organisationen, die im Hintergrund dieses Kongresses stehen, eines Kongresses, der sich mit Spiritualität auseinandersetzt und mit angeblichen Heilformen auch und so weiter. Nun, warum ist das für uns so wichtig? Wir sind ja aufgefordert, hier Widerstand zu leisten und endlich mal zu überlegen, warum gerade in den Volkshäusern, das ist ja nicht nur in Zürich so, sondern beispielsweise auch in Biel, Lausanne oder in anderen Schweizer Städten, warum ist es gerade in den Volkshäusern so oft der Fall, dass spirituelle Anlässe stattfinden, wo wir überhaupt nicht hinterfragen, was eigentlich an Menschenbild dahinter steckt. Und das ist das, was ich heute ein bisschen erzählen möchte aus der feministischen Geschichte, angefangen mit den zwei Frauen, die an diesem Kongress Vision des Guten, absolut formuliert, die daran sehr stark beteiligt sind. Zu ihnen gehört Christine van Dreyen aus der Innerschweiz, die zum Beispiel Workshops anbietet, wie kann ich eine heile Welt selbst erschaffen? Das war ein Zitat, liebe Zuhörerinnen, das ist nicht eine Erfindung. Und wenn uns ein leichtes Lächeln oder aber der nackte Zorn befällt, doch ja, wie kann ich mir eine heile Welt erschaffen? Eine zweite Frau, die an diesem Kongress massiv beteiligt ist, ist Nicole Gut, eine Kollegin von Christine van Dreyen. Und sie bietet Workshops an mit dem Titel «Alle Menschen sind Licht». Und begründet das mit Quantenfeldtheorien, mit Energiesignatur und so weiter, also Begriffe, die eigentlich teilweise aus der Wissenschaft stammen. Wenn wir das alles hören, dann haben wir entweder Zorn oder wir finden, naja, sollen die doch. Aber das ist nicht so, liebe Zuhörerinnen. All diese Kurse, die werden zu 90% von Frauen besucht, von Frauen bezahlt und das Geld bleibt wie immer nicht oder meistens nicht in den Händen von Frauen, sondern es ist unterdessen eine Spiritualitätsindustrie wie jede andere Industrie auch. Wenn ihr im Internet schaut, dann können wir zu Hunderten Kurse finden über die Walpurga, die gerade stattgefunden hat, die Hexenfeste, die Druidenfeste, die keltischen Zugehörigkeiten und so weiter und so fort. Und das ist die Industrie, die insbesondere wir, die Frauen, im Westen konsumieren. Und das war aber auch schon in den 80er Jahren so. Und hier möchte ich beginnen mit der Geschichte. Es ist nicht ganz zufällig, liebe Zuhörerinnen, dass wir, auch die linken Frauen, in den 70ern und 90ern regelmäßig nach Asien gereist sind, dort in den Ashrams verschwunden sind oder in den Oshos oder in sonst zugehörigen Tempeln, wo wir Yoga praktiziert haben, wo wir buddhistische Meditationen gelernt haben und so weiter. Ich persönlich denke, dass diese Entwicklung des Reisens in den Osten und dort zu versuchen, eine ganz andere Kultur zu integrieren, die das Innere mitentwickeln soll, also die innere Persönlichkeit, dass dies im engsten Zusammenhang steht mit dem, was wir einseitig im Westen haben an Leistungsgesellschaft, an kapitalorientiertem Druck im Berufsleben und unterdessen natürlich auch ganz massiv im Privatleben. Und wenn wir die Geschichte der Feministinnen anschauen in diesen Bereichen, dann ist es hochinteressant zu sehen, dass wir immer wieder versucht haben, an diesen Punkten revolutionär neue Fragen zu stellen und dass wir aber auch in mindestens ein Dutzend Fallen getappt sind, in die Fallen des Größenwahns, in die Falle der Machbarkeit spirituell, also wenn wir glauben und wenn wir die Energie ansammeln, dann werden wir auch geheilt, auch unter Feministinnen. In diese Fallen sind wir regelmäßig reingetappt und zum Teil zum Glück auch wieder hinausgekrabbelt. Ich möchte dies an zwei Beispielen deutlicher erzählen. Wir hatten schon seit den 80er Jahren die Hagia Sophia, die Akademie der Heidegöttner Abendroth in Deutschland. Und diese Akademie hat auch ganz stark ausgestrahlt im gesamten deutschen Sprachraum, also bis Wien und natürlich auch bis Zürich. Auch wir in Zürich hatten eine Reihe von Frauen, die in diese Akademie gewandert sind. Diese Akademie war ein Einpersonen-Führungsteil. Es hatte keine transparente Organigramme, es hatte keine transparente Finanzierung und wir haben auch von Geschichten gehört, die absolut zweifelhaft waren in Bezug auf den Inhalt. Es ging immer wieder auch um die sogenannte Matriarchatsforschung. Und hier haben wir genau diesen Grabenbruch. Wir haben auf der einen Seite Edwina Sandys, eine der ersten Frauen, die einen Christus vom Kreuz heruntergeholt hat, revolutionär, und eine Christa hinaufgehängt hat. Das war schon in den 80er Jahren so. Es hat sich übrigens wiederholt. Wir haben auch gehört von den Pussy Riots später, die in Russland etwas Ähnliches versucht haben in der Kirche und so weiter. Übrigens, die neueste Variante ist, dass in dieser Kirche in den USA mit Sandy, Edwina Sandys, dass die Christa unterdessen, also in diesem Winter, abgehängt wurde und durch eine schwarze Frau ersetzt wurde. Was wir an dieser Stelle revolutionär hatten, wir haben dieses Gottesbild hinterfragt, wir haben dieses Menschenbild hinterfragt Und gleichzeitig hatten wir aber die Struktur behalten. Also das Kreuz steht immer noch, die Kirche steht immer noch mit all ihren Missbrauchsformen, mit all ihrer Intransparenz bezüglich Finanzierung und so weiter. Und das ist der Teil, der zu wenig hinterfragt wurde. Übrigens, heute hat es offenbar an der Hagia Sophia eine Generationenablösung gegeben. Unter anderem ist bei den jungen Frauen Samira Kelawi anzutreffen. Das ist die Frau, die das Buch herausgegeben hat, kürzlich Geschichte des Geldes. Und liebe Zuhörerinnen, dieses Buch muss lesenswert sein. Das ist allein daran zu erkennen, wie allergisch die Finanzexperten, die männlichen, darauf reagieren, wie sie versuchen, Samira Kelawi in der Luft zu zerreißen und zu zerfetzen und zu disqualifizieren. Ich habe es leider selbst noch nicht gelesen, aber ich gehe davon aus, dass in dieser Geschichte des Geldes eine ganze Reihe von Geld- oder Tauschmodellen unter Menschen formuliert werden, die eben nicht kapitalistisch oder hierarchisch organisiert sind. Wie gesagt, Samira Kelawi, unterdessen auch Mitglied in der Hagia Sophia. Eine zweite Frauengruppe, die uns in der Schweiz massiv beeinflusst hat, nochmal zurück zu Hagia Sophia, die haben ja einen Kongress organisiert in St. Gallen 2011. Es waren 500 Frauen dort, die das teuer bezahlt haben, weiße Frauen. Es waren die Frauen, die das bezahlen konnten, viele von uns, auch aus Zürich, sind dahin gegangen. Und ich habe nie aus diesem Kongress kritische Hinterfragungen gehört des göttlichen Bildes, so wie wir das in anderen feministischen Zusammenhängen nachträglich dann aufgearbeitet haben. Aber zurück zu diesem Shiran Clan. Shiran Clan, eine Gruppe von feministischen lesbischen Frauen im Allgäu, die dort ein Zentrum aufgebaut hatten an Subsistenzwirtschaft, die versucht haben, die Landwirtschaft zu hinterfragen, Heilmittel entwickelt haben und die sehr viel Forschung betrieben haben, nicht nur mit Heilmitteln, sondern zum Beispiel auch mit der sogenannten Parthenogenese, das ist die Jungfernzeugung, also eine Frau kann aus sich selbst heraus ein Kind bekommen. Und die Forschung, die Gehirnforschung, wie zum Beispiel die Amygdala genauer untersucht haben, das hat viel mit Hormonsteuerung zu tun, die insbesondere auch andere Forschungen gemacht haben mit den Zellkernen, die insbesondere auch gehört hatten von Marianne Röger, das ist die Schweizer Gehirnforscherin, die ebenfalls als Feministin unterwegs war und immer noch ist, soviel ich weiß. All das hochinteressant und revolutionär und hat unter anderem dazu geführt, dass wir, die Frauen, viel mehr Zugang hatten zu dieser Information, dieser Grundinformation, dass beispielsweise das Immunsystem über die Frauen weitergetragen wird, also vererbt wird. Nun, die Shiran-Frauen sind auch gescheitert. Und zwar in der Parthenogenese war es damals so, dass quasi so etwas war im Raum wie: in den nächsten Tagen oder Jahren können wir das, diese Parthenogenese selbst erschaffen, selbst in Gang setzen und insbesondere für lesbische Frauen, die LGBTQ-Gemeinde heute, können wir zugänglich machen. Das war natürlich nicht der Fall, weil es ist eine einzelne Sache, die möglicherweise weltweit auch bei Frauen stattgefunden hat, aber es ist definitiv nicht machbar, nicht mehrheitsfähig. Und das sehen wir allein schon daran, liebe Zuhörerinnen, wenn es die Parthenogenese gäbe, dann hätten wir eine Gesundheitsindustrie, genauso wie das am Zürcher Unispital der Fall ist im Bereich der LGBTQ-Gemeinde und all diesen Operationen, die da stattfinden. Das ist ein neuer Industriezweig in der Gesundheitsmedizin, teuer bezahlt und so weiter und so fort. Alle Betroffenen wissen, wie schwierig die Kämpfe mit den Krankenkassen sind. Wenn wir also die Parthenogenese hätten, dann wäre sie bekannt, ist sie aber nicht. Sie wird diskutiert. Und diese Machbarkeit, das war so quasi die Idee, wie können wir die Gebärmutter anregen und so weiter. An diesem Machbarkeitswahn, der ja eigentlich patriarchal ist, sind die Schirans gescheitert und sie sind an einem zweiten Punkt gescheitert. Das ist jedenfalls das, was sie selbst so empfunden haben, nämlich die Sache mit der Heilung. Eine der Schiran-Frauen ist an Krebs erkrankt und wurde dann maximal unterstützt mit energetischen Ritualen, mit Heilmitteln, mit allem, was die Frauen erforscht hatten, mit ihren besten Kräften. Und siehe da, die Frau ist gestorben. Es war der Schock. Und wenn wir aber genauer hinschauen, ja, dann ist der Schock eigentlich nur in diesem Bereich des Größenwahns, der Machbarkeit, dass wir geglaubt haben, ja, wir, die Feministinnen, die Lesben, wir sind imstande, quasi machbar und planbar den Tod zu verhindern. Was natürlich nicht der Fall ist, liebe Zuhörerinnen. Es ist genau wie in der gesamten Spiritualität, zum Licht gehört der Schatten, zum Leben gehört der Tod. Und eigentlich, im eigentlichen Sinn, sind die Schiran-Frauen nicht gescheitert, sondern sie sind nur gescheitert an diesem Machbarkeitswahn. Nach dieser Erfahrung sind die Schiran-Frauen, die übrigens das Buch «Frauen fliegen wieder», ein Buch, was vergriffen ist und auf dem Internet aber immer noch gefunden werden kann, ich habe es selbst ausprobiert, diese Frauen sind dann in den Süden von Europa gezogen und haben versucht, einen Frauentempel aufzubauen, einen Ort, wo Lesben und Frauen und LGBTQ-Gemeinde heute bezeichnet, wo Frauen sich zurückziehen können, auch mal Pause haben und meditieren können und das gemeinsam mit anderen. Die Frauen haben auch in diesem Tempel gewohnt, was an sich nichts Neues ist und auch nicht revolutionär. Zum Beispiel die buddhistischen Nonnen in Myanmar oder im Tibet, die leben auch im Tempel. Ja, wo es einen großen Raum gibt, der nachts mit Matten ausgelegt wird und dann tagsüber wieder aufgeräumt wird für die Meditationen. Das ist an sich, wie gesagt, weder falsch noch neu noch sonst irgendetwas. Das hätte eigentlich funktionieren können. Gescheitert sind die Schiran-Frauen am Besitzdenken und wahrscheinlich auch an ihren sozialisierten Biografien. Sie haben Streit bekommen, insbesondere auch Streit um den Besitz. Das Projekt ist nach kurzer Zeit zu Ende gegangen. Das kennen wir aus vielen feministischen Projekten, sowohl in der linken Zuordnung wie auch in der spirituellen Zuordnung. Wir sind gescheitert am Besitz. In diesen Themen hat es zwei Dinge, die ganz wichtig sind und die wir eigentlich, also wir, die Feministinnen, zu Beginn revolutionär neu gedacht haben. Das eine ist also dieser Grundkurs, der da angeboten wird, Menschen sind Licht, alle Menschen sind Licht. Nein, alle Menschen sind Licht und Dunkel. Alle Menschen haben Licht und Dunkelheit, Schwächen und Stärken. Und in der feministischen Szene, eine bewegt sich nicht ohne die andere, respektive wir bewegen uns allesamt mit unseren Schwächen und unseren Stärken. Und da ist diese Absolutheit oder das Besitzdenken ist eines der Grundthemen, in denen wir auch in der linken Szene oft wieder maximal haben wir uns die Zähne ausgebissen oder sind gescheitert, auch wenn wir grundlegend Modelle hatten, wie beispielsweise Genossenschaften, wie beispielsweise das Frauenambi, welches zu Beginn die Ärztinnen gleich groß ausbezahlt hat wie die Putzfrauen, liebe Zuhörerinnen. Ja, das hat über Jahre funktioniert. Wir hatten übrigens auch im Radio Lora ursprünglich ein solches Modell. Und ja, liebe Zuhörerinnen, wir sind längst von diesen Grundkonzepten weggekommen der 80er Jahre. Wir sind längst bei hierarchischen Modellen gelandet. Und das ist vermutlich zu verbinden mit dem, was wir in den 80ern oft diskutiert haben, nämlich der lange Marsch durch die Institutionen. Zurück zu den spirituellen Feministinnen. Eine andere revolutionäre Geschichte war die mit der Menstruation, die wir in den 80ern endlich auf den Tisch geholt haben. Und das waren wir auch, die feministischen, spirituell engagierten, politisch engagierten Feministinnen in Zürich, wo wir zum Beispiel mit unseren Mensbinden im Kantonsrat aufgetaucht sind. Etwas, was die große Schockwelle ausgelöst hat damals. Das ist die eine Sache. Die andere ist, dass wir Menstruation und das Dunkle wirklich versucht haben zu erforschen, was da eigentlich für Menschenbilder dahinter stehen. Und unter anderem hatten wir damals Gitti Tadani aus New Delhi eingeladen, eine Lesbe, die ganz allein, Mutterseelen allein in Indien versucht hat, die Tempel wiederzufinden mit den sogenannten 64 Devis. Das sind so eine Art Schutzgöttinnen. 64 gibt es davon und eine davon war immer die Schwarze, die das Dunkle verkörpert hat und was auch immer darunter verstanden wurde. Diese schwarzen Göttinnen sind in Indien praktisch total ausgerottet unterdessen. Die Figuren sind zerstört worden. Wir haben übrigens im Westen genau dasselbe, nämlich die schwarzen Göttinnen, die von der katholischen Kirche übernommen worden sind vor 2000 Jahren und in schwarze Marien verwandelt wurden. Eine steht in Avignon noch immer und die andere ist direkt vor unserer Haustür zu finden, nämlich in Einsiedeln. Diese schwarzen zugehörigen Göttinnen in Anführungszeichen haben immer etwas verkörpert von dem, was unheimlich ist, was dunkel ist, wo wir uns als Menschen auch davor fürchten und so weiter und vieles andere. Und an diesem Punkt, liebe Zuhörerinnen, wenn wir schon buddhistische Meditation praktizieren oder aber Yoga, dann wäre es dringlichst notwendig, dass wir eben auch die Menschenbilder dahinter, diese Bilder von Gut und Böse, Licht und Schatten, Dunkelheit und so weiter, dass wir das genauer anschauen. Im Yoga ist es beispielsweise so, dass es praktisch heute absolut unübersichtlich ist, wo eigentlich die Wurzeln sind. Und was wir im Westen damit veranstalten, das sind oftmals diese Verrenkungen, die aber eigentlich völlig losgelöst sind von diesen Menschenbildern, die wir da mit transportieren. Ich möchte dies wieder an einem Beispiel deutlich machen. Der Schweizer Fernsehsender, unser Nationalsender, gibt regelmäßig über den Bildschirm ein Bild von einer Gruppe Frauen im Schleierchen in absoluter, hoch aufgerichteter Position, mit den Händen gegen Himmel gerichtet. Absolut perfektionierte Körper, so wie wir das kennen bei den Influencerinnen auf dem Internet, die unsere Körper perfektionieren möchten. Und ja, liebe Zuhörerinnen, dieses Bild ist vergleichbar mit Leni Riefenstahl im Zweiten Weltkrieg im Nationalsozialistischen Reich. Es hat genau dieselbe Absolutheit, die genau dieselbe Perfektion und ist eigentlich unmenschlich. Wir, die normalen Frauen in Anführungszeichen, wir sind weder perfekt gen Himmel ausgerichtet, noch sind wir perfekt in unserem Körper, sondern wir sitzen auf unserem Hintern auf dieser Erde. Ja? Und das ist die eigentlich wichtige Situation. Im Gegensatz dazu hat mir die Yoga-Angebotswerbung aus dem Frauenstreikhaus sehr Eindruck gemacht von Vicky, die einfach eine junge Figur zeigt, abstrahiert in Bewegung. Es strahlt etwas Fröhlichkeit aus. Ich denke, das sind genau diese Gegensätze, die wir näher anschauen, hinterfragen müssen, was importieren wir eigentlich an Menschenbildern, sowohl im Yoga wie in den buddhistischen Meditationen und so weiter und so fort. Die Shiran-Frauen haben selbst das Gefühl gehabt, dass sie gescheitert sind. Nun, ich denke oder ich habe in Erinnerung, dass diese Frauen unglaublich gute Forschung gemacht haben, dass sie revolutionär Fragen gestellt haben, dass sie uns, den Frauen, eine Reihe von Ideen und Inspirationen gegeben haben. Und ja, sie sind gescheitert an der Perfektion, an der Absolutheit, am Größenwahn, um es ganz einfach zu sagen. Und das ist genau das, was wir genauer hinschauen müssen. Insbesondere in der Hagia Sophia kommt auch wieder diese neue Idee auf der sogenannten Geschenkwirtschaft. Liebe Zuhörerinnen, Geschenkwirtschaft ist verbunden mit Korruption, weil mit Geschenken sind wir erpressbar. Es ist übrigens nicht nur die Idee in der Hagia Sophia, die ja nicht die einzige spirituelle Akademie war und ist. Es gab parallel dazu Marija Džimbutas, ursprünglich aus Litauen, dann an amerikanischen Universitäten tätig. Es gab die Csucsa Budapest aus Ungarn, die ebenfalls ein großes Institut geführt hat und die ebenfalls mit dieser Geschenkwirtschaft versucht hat, die Frauen zu stärken. Also in ihren Gedanken war das so. Aber was ich eigentlich immer als ein Stück weit moralische Erpressung erlebt habe, wenn ich beschenkt werde, muss ich ja irgendwie etwas zurückgeben oder ich muss diesem Geschenk gerecht werden. Ich denke, dass wir an dieser Stelle unendlich viele Fragen wirklich aufarbeiten müssen. Und ich möchte euch von einer Reihe von feministischen Projekten erzählen, die das zumindest teilweise geschafft haben. Da Das ist Fatima gewesen mit ihrer Tochter in Marokko, die Strophe für Strophe genau das besingt, was das Leben ist, also die Geißen, die Datteln, die Erde, die Familie und so weiter und so fort. Wir sind im Gesundheitsmagazin, im Feministischen, und das im Hinblick auf diese Vision des Guten, dieser Kongress, der im Volkshaus am Ende des Monats stattfinden wird und wo wir aufgerufen sind, Widerstand zu leisten. Wir sind dabei, noch einmal hinzuschauen, was Feministinnen seit den 80er Jahren im Bereich des Heilens, was ja immer mit großer Macht verbunden ist,